NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer aktuellen Abendsendung an diesem 1. Oktober, der für uns ein besonderer Tag ist. Das Echo des Tages feiert Geburtstag. Heute, vor 70 Jahren, war zum ersten Mal Folgendes zu hören.
Nordwestdeutscher Rundfunk, Hamburg.
Echo des Tages.
Am 1. Oktober 1946 ging das Echo des Tages auf Sendung, damals noch beim Vereinten Nordwestdeutschen Rundfunk, dem NWDR, und unter Aufsicht britischer Besatzungsoffiziere. 10 Jahre später trennten sich NDR und WDR, aber das Echo des Tages blieb. Im wöchentlichen Wechsel wird es seither aus Hamburg und Köln gesendet, eine in der ARD ganz besondere Form der Zusammenarbeit. Gleich geblieben ist auch der Anspruch, unseren Hörern am Abend in Berichten und Kommentaren einen Überblick zu geben über die wichtigsten Themen des vergangenen Tages. Heute sind das unter anderem die Feiern zur deutschen Einheit in Dresden und die erneute Bombardierung eines Krankenhauses in Aleppo. 100 Tage Brexit ist das Thema unseres heutigen Kommentars. Wir berichten über die Pläne des Bundeskriminalamtes, mit einem Staatstrojaner Handys und Tablets auszuspähen. Wir berichten über den Besuch des Papstes in Georgien und wie immer am Wochenende über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ulrike Bosse. Dass die Sportberichterstattung selbstverständlich zu einer aktuellen Sendung dazugehört, das wurde in der Geburtsstunde dieser Sendung vor 70 Jahren nicht von allen politischen Redakteuren so gesehen. Und was es vor 70 Jahren auch nicht gab, das ist die Videobotschaft, mit der sich die Bundeskanzlerin direkt an die Bürger wendet. In dieser Woche hat Angela Merkel aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit dazu aufgerufen, den Spruch »Wir sind das Volk«, mit dem die Bürger der DDR für die Demokratie demonstriert haben, nicht von Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen.
Wir haben heute eine Ordnung, in der jeder das Recht hat, frei seine Meinung zu sagen, zu demonstrieren. Und deshalb muss man sagen, alle sind das Volk. Die, die das heute rufen, zum Teil mit rechtem Hintergrund auch, was ich natürlich nicht richtig finde und wogegen wir auch auftreten müssen. Aber auch Menschen, die vielleicht zu kurz gekommen sind, wie sie glauben. Und da finde ich, hat auch gerade die sächsische Staatsregierung und die sächsische Gesellschaft sehr gut reagiert, indem sie gesagt hat, wer glaubt, dass er Probleme hat, die nicht wahrgenommen werden durch die Gesellschaft oder durch die Politik, der soll sich äußern, konstruktive Lösungsvorschläge machen. Das ist gelebte Demokratie,
sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weil Sachsen zurzeit die Präsidentschaft im Bundesrat innehat, wird dort an diesem Wochenende das große Fest zur deutschen Einheit gefeiert. Zum zentralen Festakt am Montag, dem 3. Oktober, wird die Bundeskanzlerin ebenso nach Dresden fahren wie Bundespräsident Gauck. Schon heute aber hat Sachsens Ministerpräsident Tillich das Bürgerfest eröffnet. Aus Dresden berichtet Beate Dietze.
Bei sonnigem Herbstwetter haben die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit in Dresden begonnen. Schon am Vormittag füllte sich das Festgebiet mit Besuchern. Stanislaw Tillich ist als sächsischer Ministerpräsident gemeinsam mit dem Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert Gastgeber des großen Bürgerfestes. Tillich gab dazu den offiziellen Startschuss.
Die Wiedervereinigung Deutschlands, für uns eine große Chance und wir haben sie genutzt. Und Sachsen ist heute ein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, wo alle hinschauen, nicht nur immer auch im Guten, sondern manchmal auch im Negativen. Aber ich glaube, das Positive überwiegt und darauf sollten wir auch stolz sein.
Auf den Straßen und Plätzen, wo sonst Autos rollen und Straßenbahnen lang donnern, präsentieren sich Vereine, Verbände und Initiativen. Von der Stasi-Unterlagenbehörde bis hin zur Welthungerhilfe. Herzstück des Bürgerfestes, das ist die traditionelle Ländermeile. Aufgefädelt wie auf einer Perlenkette stehen die schneeweißen Zelte der 16 Bundesländer dicht an dicht auf einer großen Einkaufsstraße. Der Besucherstrom schiebt sich langsam durch die engen Gassen. Die Leute sind begeistert.
Beeindruckend.
Hervorragend. Deutschland steht gut da, das Wetter ist gut, was will man mehr?
Proppevoll ist auch der Pavillon der Niedersachsen. Neben einer begehbaren Seifenblase und einem Flüchtlingsquiz gibt es hier eine Ausstellung zu Erfahrungen mit der Mauer aus niedersächsischer Sicht. Kerstin Fehmer, verantwortlich für die Schau, erklärt warum.
Weil jeder hat ja seine Lebenserfahrung gemacht in seinem System, in dem er gelebt hat. Und ich glaube, jeder musste sich öffnen für den anderen und versuchen auch den anderen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz passiert. Da sind wir immer noch in so einem Prozess. Und ich glaube, dafür ist so ein Tag heute hier auch ganz gut, wenn alle 16 Bundesländer auf der Festmeile zusammenstehen, auch bunt gemischt, Ost und West. Und wir uns hier sozusagen die Hand reichen und auch nochmal die Möglichkeit haben, uns alle ein bisschen besser kennenzulernen.
Auch Sachsens Justiz Justizminister Sebastian Gemko ist beeindruckt von der Schau und ein wenig überrascht.
Dass offensichtlich ein altes Bundesland dieses Thema zum Gegenstand, ja eigentlich zum Hauptgegenstand seiner Ausstellung macht. Und in Gesprächen mit den Verantwortlichen hier im Zelt ist herausgekommen, dass durchaus auch in den alten Bundesländern ein großes Interesse an diesem Thema nach wie vor da ist. Mich persönlich berührt es sehr privat, auch sehr emotional, weil ich diese Zeit damals selbst als Jugendlicher sehr intensiv mitbekommen habe, in Leipzig damals bei uns. Und es freut mich dann auch, diese Bilder wieder zu sehen, die eigentlich Glücksmomente unserer deutschen Geschichte sind.
Dresden feiert. Bisher scheinen die Konzepte der Organisatoren aufzugehen. Bis Montag ist Zeit, Nordseefisch, Pfälzerwein und schwäbische Maultaschen zu kosten.
Und am Montag über die Politik zu sprechen. Und zu der gehört auch der Umgang mit Flüchtlingen, um die Menschen aus Syrien von der Flucht nach Europa abzuhalten und ihnen eine Perspektive in ihrer Heimatregion zu geben, bemüht sich die Bundesregierung, Jobs für Flüchtlinge in den Nachbarstaaten Syriens zu schaffen. Knapp 34.000 Menschen konnten so in der Türkei, im Libanon, im Irak und in Jordanien bisher eine Arbeit finden, berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Entwicklungsministerium. 50.000 Jobs sollen es bis Jahresende sein. Die Flüchtlinge renovieren Wohnungen, pflanzen Bäume, reparieren Straßen. Lieber würden sie vermutlich ihre Heimat wieder aufbauen. Doch daran ist wohl auf absehbare Zeit nicht zu denken. Auch heute wurde in Aleppo wieder ein Krankenhaus bombardiert und der Krieg geht weiter, Jürgen Striak berichtet.
Der Kampf um den Ostteil von Aleppo konzentriert sich offenbar mehr und mehr auf Viertel in der Altstadt. Große Teile der Altstadt werden von Aufständischen kontrolliert, aber sollten die Behauptungen des syrischen Militärs stimmen, dann haben Regierungssoldaten nicht nur am Freitag bereits Gebäude in der Gegend erobert, sondern sie konnten dort angeblich auch am Samstag Geländegewinne verbuchen. Vertreter der Aufständischen wiesen dies allerdings als Propaganda zurück. Sie würden die Gebiete nach wie vor halten und hätten bei den heftigen Gefechten in der Altstadt mehrere Regierungssoldaten getötet. Auch in den Vierteln Suleiman el-Halabi und Bustan el-Bascha, nördlich der Altstadt, soll die ganze Nacht über Artilleriefeuer zu hören gewesen sein. Die größte Gefahr droht den rund 250.000 Zivilisten in der Osthälfte von Aleppo, aber nach wie vor aus der Luft. Eine der ohnehin wenigen Kliniken soll von zwei Fassbomben getroffen worden sein. Das berichtet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Klinik im Nordosten der Stadt trägt den Codenamen M10. Sie wurde bereits am Mittwoch bombardiert und konnte deshalb kaum noch Patienten versorgen. Jetzt sei sie völlig außer Betrieb. Nach Angaben des Nothilfebüros der Vereinten Nationen starben in Aleppo in den vergangenen 7 Tagen fast 340 Menschen, darunter 106 Kinder. Eine trügerische Zahl, glaubt Ahmed Ramadan von der oppositionellen syrischen Nationalkoalition. Wir müssen berücksichtigen, dass sich womöglich rund 50% der Opfer noch unter den Trümmern befinden, sagte er gegenüber dem Fernsehsender El Hadaf. Ganze Familien sind dort noch begraben. Wir können sie nicht bergen, weil wir nicht die Mittel haben, aber vor allem, weil auch der Zivilschutz bombardiert wird. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen russische Kampfjets auch Gebiete im Norden Aleppos angegriffen haben, offenbar um die Versorgungswege zu zerstören. Angesichts der Not der eingeschlossenen Menschen appelliert Ahmed Ramadan an die Vereinten Nationen. Es ist weder verständlich noch gerechtfertigt, dass die UN zwar Hilfsgüter in Gebiete schicken, die vom Assad-Regime kontrolliert werden, aber keine Flugzeuge einsetzen, um Hilfsgüter über Aleppo aus der Luft abzuwerfen. Die Lage in der Stadt ist sehr schwierig. In anderen Landesteilen, in Gebieten ohne Regierungskontrolle, protestierten heute Menschen gegen die Angriffe auf den Ostteil von Aleppo, so zum Beispiel in Idlib und in Dera. In Liedern und Sprechchören fragen sie, wo ist das arabische Volk, wo ist die arabische Idee, wo sind die Millionen Menschen in aller Welt?
Ein Bericht von Jürgen Striak. Raus aus der EU. 100 Tage ist es nun her, dass die Briten in einem Referendum für den Brexit gestimmt haben. Selbst diejenigen, die die Abstimmung angezettelt hatten, waren erstaunt über das klare Votum. Für Premierminister Cameron bedeutete es das Ende seiner Amtszeit Schottland drohte wieder einmal mit dem Austritt aus dem Vereinigten Königreich. Britische Europafreunde versuchten vergeblich, das Rad zurückzudrehen. Es gilt, was die neue Premierministerin May bei ihrem Amtsantritt sagte.
Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it.
Brexit heißt Brexit. Rütteln wollen die Briten also nicht mehr an ihrer Entscheidung. Aber auch 100 Tage nach dem Referendum ist noch nicht viel passiert, um den Brexit in die Tat umzusetzen. Ein Kommentar von Gabi Biesinger.
Wer sich auf den Wahnsinn einlässt, das Volk über einen Austritt aus der EU abstimmen zu lassen, muss auch die Konsequenzen tragen. Und die britische Regierung drückt sich derzeit mit allen Mitteln davor. Mit dem tautologischen Mantra Brexit means Brexit, Brexit bedeute Brexit, versucht Premierministerin Theresa May, die Tatsache zu vernebeln, dass aus der Downing Street auch 100 Tage nach dem Volksentscheid nicht die geringste Antwort auf die Frage gekommen ist, was Brexit denn nun wirklich bedeuten soll. Das Brexit-Votum traf die britische Regierung völlig unerwartet, der darauf folgende Personalwechsel kostete erstmal Zeit. Die neue Regierungschefin Theresa May betraute ein Trio Infernale mit dem Brexit, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es sich untereinander nicht grün ist. Außenminister Boris Johnson, Brexit-Minister David Davis und Außenhandelsminister Liam Fox reisen durch die Gegend und schwingen Reden, die sich widersprechen. Und kaum hat einer von ihnen mal angedeutet, wie der Brexit aussehen könnte, kann man getrost darauf warten, dass May ihn kurze Zeit später zurückpfeift und die Aussage als Privatmeinung abtut. Sie wolle den Sachstand beim Brexit nicht ständig kommentieren, verkündete May unlängst. Man kann einerseits verstehen, dass sie sich nicht in die Karten gucken lassen will, während intern der vermutete 500 Mann starke Beamten- und Expertenapparat aufgebaut wird, der den Brexit für die Briten dann verhandeln soll. Andererseits lähmt die Unsicherheit über das, was da kommen könnte, das Land und die Ungewissheit treibt unkontrolliert ihre Blüten. Die Gretchenfrage bei der britischen Brexit-Entscheidung wird sein: Arbeitnehmerfreizügigkeit gegen Mitgliedschaft im Binnenmarkt. Wer die vollen Wirtschaftsvorteile beim Handel genießen will, wird gezwungen sein, alle EU-Bürger weiterhin ungehindert in sein Land zu lassen. Kein Spielraum möglich, signalisiert Brüssel immer wieder und hat völlig recht damit. Würde Brüssel an der Stelle einknicken, käme sofort ein Dutzend andere Länder mit Extrawünschen. Die Brexit-Wähler unter den Briten wollten eindeutig die Zuwanderung stoppen. Also muss die Regierung das jetzt auch hinkriegen, sonst würde das ganze Theater um den Brexit zur kompletten Farce. Ein kuscheliger Brexit-Light ist keine Option. Und das sollte die britische Regierung offen zugeben. 100 Tage nach dem Brexit-Votum wäre es zumindest mal höchste Zeit für Theresa May zu sagen, wann sie mit den offiziellen Verhandlungen überhaupt beginnen möchte. Das Schweigen aus der Downing Street ist keine gute Strategie. Die britische Regierung lässt ihr Volk gerade hängen. Und zwar die Brexit-Befürworter, die sehen wollen, dass ihre Entscheidung ernst genommen wird, und die Brexit-Gegner, die sich momentan noch schlimmere Dinge ausmalen, als vielleicht tatsächlich passieren werden.
Ein Kommentar von Gabi Biesinger. Morgen können die Ungarn abstimmen. Nein, nicht darüber, ob sie aus der EU austreten wollen, aber darüber, ob die EU ohne ausdrückliche Zustimmung des Landes Flüchtlinge nach Ungarn schicken darf. Doch auch wenn es zunächst einmal nur um die Zuweisung von Flüchtlingen per Verteilschlüssel geht, dahinter steckt auch eine bestimmte Einstellung der ungarischen Führung zur EU. Stefan Oswald berichtet.
Brüssel azt követeli, hogy Magyarország engedjen be illegális bevándorlókat.
Brüssel will, dass Ungarn illegale Einwanderer hineinlässt, so heißt es in einem Radiospot der Regierung in Budapest. Vor einem Jahr ist sie überstimmt worden, als es um die Flüchtlingsquoten ging. Premier Orbán ist nachtragend. Nach dem Flüchtlingsgipfel in Wien sagte er: Sie haben uns reingelegt und wenn wir das zulassen, werden sie es wieder tun. Das sage ich noch sehr höflich. Meine Ministerpräsidentenkollegen haben uns verkohlt, ausgespielt, reingelegt. Laut Quote müsste Ungarn gerade einmal etwa 1300 Flüchtlinge aufnehmen. Dagegen hat das Land vor dem EU-Gerichtshof geklagt. Der regierungskritische Staranwalt György Magyar schüttelt nur den Kopf. Im Sender ATV sagte er:
Egy évvel ezelőtt hozta meg Európa azt a döntését,
Vor einem Jahr entschied Europa, ob man nicht die Leute, die über Italien oder Griechenland kamen, verteilen könnte. Ungarn hat das damals unterschrieben. Damit wurden die Vereinbarungen internationale Verträge, sprich EU-Recht trat in Kraft. Und das sticht immer nationales Recht. Hinterher die Regeln ändern, das ist, als ob der Schiedsrichter mitten im Fußballmatch sagen würde, ab der 70. Minute darf man das Tor auch mit der Hand machen. Das geht nicht. Selbst wenn die Volksbefragung im Sinne der Regierung positiv verläuft, juristisch hat sie keinerlei Bedeutung. Oder doch? In der ungarischen Presse wird bereits über eine bevorstehende Verfassungsänderung gesprochen. Regierungschef Orbán selbst hat die Spekulationen im staatlichen Fernsehen angeheizt. So eine ernste Sache wie eine Volksabstimmung darf nicht ohne staatsrechtliche Folgen bleiben, sagt er. Es wird eine Frage geben, über die wir entscheiden werden. Und das soll es irgendwie ins ungarische Rechtssystem schaffen. Das ist das Minimum. Doch selbst dann gilt, EU-Recht sticht nationales Recht. In einer strategischen Analyse des US-Unternehmens Stratfor, in der Presse als privates CIA bezeichnet, heißt es, Orbán wolle gemeinsam mit anderen Partnern aus den Visegrad-Staaten mehr, nämlich den EU-Grundlagenvertrag ändern. Ziel, den Nationalstaaten wieder mehr Kompetenzen zu geben. Dafür muss das Referendum aber erst einmal ein Erfolg für die Regierung werden. Grundbedingung, jeder Zweite müsste erst einmal wählen gehen. Die linke und liberale Opposition macht Stimmung gegen das Referendum und nach einer aktuellen Umfrage könnte es sein, dass nicht genug Stimmen zusammenkommen. In diesem Fall müsste Orbán gehen, fordert die Opposition.
Die neuen Medien bereiten den Ermittlern bei der Verbrecherjagd Probleme. Erlauben sie doch vertrauliche Kommunikation auch über große Entfernungen. Um möglichen Tätern auf die Spur zu kommen, will das Bundeskriminalamt einen sogenannten Staatstrojaner für mobile Geräte entwickeln. Also eine Software, mit der Smartphones und Tablets ausgespäht werden können. Das geht aus vertraulichen Haushaltsunterlagen für 2017 hervor, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Kersten Mögge berichtet.
Der bisherige Trojaner des Bundeskriminalamts kann nur auf herkömmlichen Computern, also Laptops oder PCs, eingesetzt werden. Daher spricht das BKA laut den Dokumenten für den Haushaltsausschuss auch von einer dritten Produktlinie der behördeneigenen Software. Um damit Handys und Tablets von Zielpersonen ausforschen zu können, müsste der Trojaner zuerst heimlich auf Geräten von Zielpersonen aufgespielt werden. Danach könnten Ermittler dann die Geräte online durchsuchen und alle Eingaben erfassen. Das ist besonders wichtig, denn derzeit sind für Behörden viele Messenger-Dienste ein Problem. Wenn ihre Verschlüsselungssysteme nicht geknackt sind, können Ermittler Kommunikation, die darüber läuft, nicht abhören. Das BKA erklärte auf Anfrage, man erteile über den Funktionsumfang der Software aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft. Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass das BKA in der Lage ist, den Trojaner in Eigenregie zu entwickeln. Wie teuer die neue Software sein soll, geht aus dem Papier für den Haushaltsausschuss nicht hervor. Insgesamt will die Behörde aber im kommenden Jahr 50 Millionen Euro ausgeben, um ihre operativen IT-Systeme zu verbessern. Der Einsatz von Trojanern ist grundsätzlich umstritten. Neben datenschutzrechtlichen Bedenken geht es dabei auch um die Frage, wie stark der Eingriff in die Privatsphäre von Zielpersonen ist, wenn ein Computer online durchsucht wird. Die Bundesanwaltschaft verzichtet daher nach Angaben der Behörde auf Ermittlungen mit Trojanern. Mehrere Bundesländer setzen solche Software allerdings ein. Außerdem wird darüber diskutiert, wie Ermittlungsbehörden und Geheimdienste mit verschlüsselter Kommunikation umgehen sollen und diese umgehen können.
VW hat einen weiteren Schritt getan, um den Skandal um manipulierte Abgaswerte von Dieselautos zu bewältigen, zumindest in den USA. Nachdem VW den Autofahrern dort bereits eine Entschädigung angeboten hatte, gibt es nun einen Vergleichsvorschlag im Streit mit den VW-Händlern. Nicole Markwald berichtet.
Der Konzern stimmte Entschädigungszahlungen an US-Autohändlern zu. Sie waren nach Bekanntwerden des Abgasskandals vor gut einem Jahr auf den Dieselautos sitzen geblieben. Um die Verluste auszugleichen, hat sich VW zu einer Entschädigung von umgerechnet 1,1 Milliarden Euro bereit erklärt. Das geht aus einem Vergleich hervor, der gestern beim Gericht in San Francisco eingereicht wurde. Die US-Händler haben demnach die Wahl, eine Zahlung in Anspruch zu nehmen oder VW auf eigene Faust zu verklagen. Der Konzern bietet in dem Vergleich an, betroffene Fahrzeuge von den rund 650 Händlern unter den gleichen Bedingungen zurückzukaufen, die auch Autobesitzern angeboten wurden. Mit den geschädigten US-Dieselbesitzern hatte VW bereits einen Vergleich über umgerechnet 13,4 Milliarden Euro ausgehandelt. Noch fehlt die endgültige Zustimmung des Gerichts. Sie wird für Mitte Oktober erwartet.
Papst Franziskus hat sich vermutlich daran gewöhnt, dass er oft gefeiert wird wie ein Popstar. Sein Einsatz für Frieden und Menschenrechte kommt an, nicht nur bei Katholiken. Bei seiner aktuellen Reise in den Kaukasus muss Franziskus jedoch feststellen, dass er nicht überall und nicht von allen mit offenen Armen empfangen wird, so wie heute in Georgien, Markus Sambale berichtet.
Sonnenschein und blauer Himmel, ein großes Fußballstadion mit fast 30.000 Plätzen. Der äußere Rahmen stimmte. Doch ein besonderer Funke sprang nicht über, als Papst Franziskus hier in Tiflis unter freiem Himmel die Messe zelebrierte. Die meisten Plätze im Stadion blieben leer. Dafür gab es eine kleine Demonstration gegen den Papstbesuch. Das orthodox geprägte Georgien fremdelt mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Und noch eine Enttäuschung. Im letzten Moment sagte die Delegation der georgisch-orthodoxen Kirche ihre angekündigte Teilnahme an der Messe wieder ab. So musste Papst Franziskus seinen Dankestext ändern. Er konnte nicht, wie geplant, die Vertreter des Patriarchen ansprechen, sondern nur die orthodoxen Gottesdienstbesucher. In besonderer Weise danke ich den anwesenden Gläubigen der georgisch-orthodoxen Kirche. Während ich euch herzlich bitte, für mich zu beten, versichere ich euch allen mein Gedenken und bekräftige meinen Dank. Das Dankeschön des Papstes auf Georgisch kam an bei den Besuchern im Stadion. Doch die Annäherungsversuche zwischen katholischer und georgisch-orthodoxer Kirche bleiben schwierig. In seiner Predigt rief Franziskus zum Dialog auf. Es tut nicht gut, sich an ein in sich geschlossenes kirchliches Mikroklima zu gewöhnen. Es tut uns gut, weite und offene Horizonte der Hoffnung miteinander zu teilen, indem wir in unserem Leben den demütigen Mut aufbringen, die Türen zu öffnen und aus uns selbst hinauszugehen. Der Papst war gestern von Patriarch Ilja II. In dessen Palast in Tiflis empfangen worden. Heute stand eine weitere Begegnung auf dem Programm, der gemeinsame Besuch der mittelalterlichen Kathedrale von Mtsreta. Das religiöse Zentrum der georgisch-orthodoxen Kirche liegt nördlich von Tiflis, zwischen grünen Hügeln, wo sich zwei Flüsse treffen. Doch bei aller Idylle der Landschaft, in Fragen der Kirchenlehre scheint man nicht zusammenzukommen. Einig ist man sich dagegen im Wunsch nach Frieden für den Kaukasus mit seinen vielen Gebietskonflikten. Auch morgen wird der Papst mit schwierigen Themen konfrontiert werden. Dann reist er weiter nach Aserbaidschan. Das muslimisch geprägte Land wird vom autoritären Präsidenten Aliyev regiert. Immer wieder eskaliert dort der Konflikt mit dem Nachbarland Armenien um die Region Bergkarabach.
Schleswig-Holstein feiert an diesem Wochenende. Na, vielleicht am Rande auch die deutsche Einheit. Vor allem aber feiert Schleswig-Holstein sein 70-jähriges Bestehen. Der eigentliche Geburtstag war zwar der 23. August 1946. Damals wurde der erste Ministerpräsident des Landes von den Engländern eingesetzt. Aber wegen der langen Sommerferien wurde die Feier auf dieses Wochenende verschoben. Ministerpräsident Thorsten Albig und der schleswig-holsteinische Landtagspräsident Klaus Schlie haben das Bürgerfest in Eutin eröffnet. Von dort berichtet Thorsten Philips.
Ministerpräsident Thorsten Albig schnitt eine 1,20 Meter lange und 70 Zentimeter hohe bunte Torte an. Viele hundert Menschen waren zur Eröffnung auf dem Eutiner Marktplatz. Darunter die Aktiven der 100 verschiedenen Organisationen, Vereine und Verbände, die an diesem Wochenende zeigen wollen, was Schleswig-Holstein zu bieten hat in Sachen Sport, Kultur und Kulinarik. Vom Landessportverband über die Verbraucherzentrale bis zum Deutschen Roten Kreuz. Diese Vielfalt der ehrenamtlichen Helfer stehe für die Vielfalt des Landes. So Ministerpräsident Albig.
Ich bin stolz auf dieses Land, stolz auf das, was in dem letzten Jahr gelungen wurde. Gerade so starker Menschen wie den Bürgermeister in Oersdorf und vielen, vielen anderen, die mit klarer Haltung, klarer Wegweisung, nicht vergessend, wo wir herkommen, sich einsetzen und Dinge versuchen möglich zu machen.
Ministerpräsident Albig dankte den Alliierten, weil es ihnen gelungen sei, den Faschismus zu vertreiben und die Demokratie zu uns zu bringen. Albig bezeichnete Schleswig-Holstein in seiner Rede als ein Land grandioser Landschaften, das mit seinen Windkrafträdern ein neues Zeitalter der Energieversorgung aufstößt. Bei einem ökumenischen Festgottesdienst zum 70. Geburtstag des Landes hielten Gotthard Magor von der evangelischen Nordkirche und der katholische Erzbischof Stefan Hesse die Predigt. Die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinden und der islamischen Religionsgemeinschaft überbrachten ihren Friedensgruß.
Schleswig-Holstein feiert nicht in der Landeshauptstadt Kiel, sondern in Eutin. Und damit kommen wir zum Sport mit Ina Kast.
In der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Abendspiel gerade auf Bayer Leverkusen. 25 Minuten sind absolviert und Leverkusen liegt mit 1:0 vorn durch ein Tor von Admir Mehmedi. Die Dortmunder müssen also nun zurückschlagen. Ein besonderer Reiz für den BVB an diesem 6. Spieltag. Sie können bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter FC Bayern heranrücken. Der hat heute gegen Köln Punkte liegen lassen und musste sich mit einem 1:1 Unentschieden zufrieden geben. Für Bayerns Mats Hummels kommt das aber gar nicht so überraschend.
Wir haben gegen eine der kompaktesten Mannschaften der Liga gespielt. Ne? Es gibt wenig Mannschaften, die gegen Köln Feuerwerk abbrennen. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, abseits des Tores und der 3 Aluminiumtreffer, glaube ich, nicht mehr allzu viele Situationen. Waren oft gefährlich um den 16er, aber haben es irgendwie selten geschafft, zum Abschluss zu bringen. Das stimmt auf jeden Fall.
Köln entführt also einen Punkt aus München und FC-Trainer Peter Stöger ist damit rundum zufrieden.
Wir wissen, dass das Spiel nicht einfach war. Das ist klar, dass wir vor allem in den ersten 45 Minuten wenig von dem gebracht haben, was wir uns wirklich vorgenommen haben. Die zweite Halbzeit war besser. War auch der Faktor Glück das eine oder andere Mal auf unserer Seite. Wir sind froh, in der Konstellation, in der wir hier zusammenarbeiten, ist das erste Mal, dass wir einen Punkt machen gegen Bayern und das ist sehr schön.
Und damit bleibt Köln ungeschlagen und setzt sich in der oberen Tabellenhälfte fest, ist nun Vierter. Das Debüt von Markus Gisdol als neuer HSV-Trainer ist in die Hose gegangen. In Berlin mussten sich die Hamburger Hertha BSC mit 0:2 geschlagen geben. Rein spielerisch war auf Hamburger Seite aber schon Besserung in Sicht. Gisdol jedenfalls ist mit dem ersten Eindruck zufrieden.
Ich bin total davon überzeugt, dass die Zuschauer immer ein sehr gutes Gespür auch haben, wenn sie so ein Spiel hier miterleben im Stadion, was die Mannschaft macht und wie sie sich verkauft. Und deswegen hat sie heute Applaus bekommen, weil sie es auch verdient hat. Klar sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, das war in Ordnung.
Trotzdem, der HSV ist nun Vorletzter, kann und morgen noch auf den letzten Platz abstürzen, wenn Schalke gegen Gladbach mindestens ein Unentschieden holt. Ob Alexander Nuri Übergangstrainer bei Werder Bremen bleibt oder zum Chefcoach aufsteigt, das steht noch in den Sternen. Heute hat Nuri mit Werder bei Darmstadt ein 2:2 geholt. Dabei war mehr drin. Die Bremer lagen in Führung, kassierten dann aber noch den Ausgleichstreffer. Werder-Kapitän Clemens Fritz hadert mit dem Unentschieden.
Ja, sicherlich ist es ärgerlich, weil du musst, wenn du 2:1 führst, musst du auch so ein Spiel dann mal nach Hause bringen. Wir haben eigentlich gar keine Tormöglichkeiten zugelassen, außer die eine Flanke mit dem Abschluss, der dann zum 2:2 führte. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn du eigentlich gut stehst, aber dann trotzdem 2 Tore bekommst. Weil eine großartige Möglichkeit in der Darmstadt, da kann ich mich gar nicht erinnern.
Bremen bleibt auf Tabellenplatz 15. Außerdem gab es noch diese Ergebnisse in Liga 1. Der Sportclub Freiburg holte einen 1:0 Heimsieg gegen Frankfurt. Hoffenheim setzte sich bei Ingolstadt mit 2:1 durch. In der zweiten Liga ist Hannover 96 durch einen 2:0 Sieg gegen St. Pauli auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. St. Pauli steckt als 16. in der unteren Tabellenhälfte fest. Die Fortuna aus Düsseldorf ist nach einem 1:1 gegen den Karlsruher SC 9. der Tabelle. Noch ein Blick zur Formel 1. Morgen findet das 16. Saisonrennen, der große Preis von Malaysia statt. Weltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz 1 ins Rennen, dahinter sein Teamkollege Nico Rosberg. Jens Gedeon mit den Einzelheiten.
Vorteil für den Titelverteidiger. Die 8. Pole Position in dieser Saison ist eine Kampfansage von Lewis Hamilton im Titelduell. In der Qualifikation von Malaysia hat der Engländer seinem Mercedes-Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Nico Rosberg mit Abstand auf Platz 2 verwiesen und geht jetzt mit besten Siegchancen ins Rennen. In Malaysia haben die Mercedes-Piloten die Qualifikation wieder dominiert. Drittschnellster im Kampf gegen die Uhr war Red Bull-Pilot Verstappen mit gut einer halben Sekunde Rückstand. Ferraris Sebastian Vettel muss mit Startplatz 5 leben. Nico Hülkenberg im Force India wurde guter Achter.
Los geht es mit dem großen Preis von Malaysia morgen früh um 9 Uhr unserer Zeit.
Das war Ina Kast mit dem Sport und das war das Echo des Tages am Tag seines 70. Geburtstags. Sie können sich das Echo des Tages auch als Podcast herunterladen oder einfach nachhören und zwar auf unseren Internetseiten ndr.de/info und WDR5.de. Und wenn Sie Interesse haben an der Geschichte unserer Sendung, so finden Sie auch ein Zeitzeichen zu 70 Jahren Echo des Tages auf diesen Internetseiten. Ein Versprechen für die nächsten 70 Jahre kann ich leider nicht abgeben. Aber morgen um 18.30 Uhr wird das Echo des Tages Sie wie in den vergangenen 70 Jahren zuverlässig informieren über alles, was Sie von den Ereignissen in unseren Bundesländern, in Deutschland und in der Welt wissen müssen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.